Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Was ist eigentlich Männlichkeit und wie ist man ein richtiger Mann? Fragen, auf die viele Buben und Jugendliche heute immer schwieriger Antworten finden. Während sich Mädchen und Frauen im Laufe der Jahre immer weiter emanzipieren und für ihre Rechte einstehen, haben Männer häufig das Gefühl, auf der Strecke zu bleiben. Wir sprechen heute darüber, wo junge Buben heute ihre Vorbilder für Männlichkeit suchen, warum manche davon auch problematisch für die Demokratie sein können und ob Buben tatsächlich in einer Krise stecken. Anna-Julia Fink und Beate Hausbichler aus der Standard-Redaktion, ihr habt euch mit der Frage auseinandergesetzt, ob es denn so etwas wie eine Krise der Buben gibt. Julie, fangen wir vielleicht so an, was ist denn damit überhaupt gemeint und wie seid ihr auf dieses Thema gestoßen?
Ja, also ich glaube, eine Männlichkeitskrise, die wird ja schon länger festgestellt und jetzt auch nicht nur in Österreich und auch über Europa hinaus, auch in den USA ist es immer wieder Thema gewesen. Also man findet auch, wenn man zurückschaut, auch 20 Jahre alte Artikel, die sich mit diesem Thema befassen. Das hat einerseits mit ganz konkreten Änderungen zu tun bei Männern und Frauen und andererseits aber auch mit der Frage, wie Männlichkeit verstanden wird und wie Männlichkeit gelebt wird. Und was man jetzt auch sieht, ist, dass es speziell immer wieder auch die Bubenkrise festgestellt wird. Und da geht es vor allem um bestimmte Bereiche, wo Männer im Gegensatz zu Frauen eher Rückschritte erfahren.
Okay, es geht schon los. Männer im Gegensatz zu Frauen. Fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Wann wird denn in unserer Gesellschaft überhaupt begonnen, da zu differenzieren oder zu vergleichen zwischen Buben und Mädchen?
Das fängt schon früh an und zwar schon im Bauch. Also es gibt und gab immer schon Präferenzen, was das Geschlecht angeht. Die längste Zeit war es immer der Wunsch da, dass man einen Sohn hat. Das ist dann der Stammeserhalter, das ist dann der, der den Hof übernimmt, das ist dann der, der den Familiennamen weiterträgt und das Erbe fortführt. Und das ist in manchen Teilen der Welt auch noch immer so und das hat sich teils aber eben auch gewandelt. Und was man jetzt sieht, das ist nicht nur anekdotisch und in Berichten so, dass es schon zumindest in bestimmten Teilen der Gesellschaft und in bestimmten Teilen der Welt eine gewisse Präferenz für Mädchen gibt. Und hier spielen einerseits tatsächliche Verbesserungen von Frauen eine Rolle, aber auch Zuschreibungen, die es immer noch gibt, die gesellschaftlich gemacht sind, was man erwartet von Frauen. In Österreich gibt es dazu jetzt nicht so viele Studien, es gibt aber schon Erhebungen. Es gibt zum Beispiel in den USA, wo Fruchtbarkeitsbehandlungen mit Option zur Geschlechterwahl möglich sind, sieht man, dass es da eine ganz klare Präferenz gibt für Mädchen. Also da geben 80% in den Kliniken an, wo diese Option zur Geschlechterwahl bei In-vitro-Fertilisation möglich ist, geben an, sie wollen Mädchen haben. Mädchen werden da auch öfter adoptiert und man ist laut Umfragen, wäre man eher bereit, in den USA mehr zu zahlen für ein Mädchen beispielsweise bei der Adoption. Es gibt auch Erhebungen in Europa, wonach das Wunschgeschlecht öfter weiblich ist und dass es zum Beispiel auch eine Art Trend gibt, dass Frauen eher ein zweites Kind bekommen, wenn das erste ein Bub ist.
Das finde ich sehr spannend. Ich habe das tatsächlich, so wie du es eher am Anfang beschrieben hast, noch so im Kopf gehabt, dass Buben da bevorzugt werden. Beate, wenn wir uns jetzt so ein Bubenleben vorstellen, was gibt es denn da für Faktoren oder Stationen, die Buben negativ beeinflussen können?
Naja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen und festzuhalten, dass es sehr oft widersprüchliche Erwartungen und Vorstellungen sind, die für Buben durchaus ein Problem sein können, weil ja, wir sind da in einer teilweise sehr paradoxen Situation, weil einerseits hat sich in den letzten Jahrzehnten gerade was geschlechterspezifische Themen betrifft wahnsinnig viel getan. Also die über 100 Jahre alte Frauenbewegung war ja wahnsinnig erfolgreich, das muss man auch immer wieder dazu sagen und das ist mit extrem viel gesellschaftlichen Veränderungen einhergegangen. Also diese Bewegungen wurden nur von Frauen initiiert und Frauen waren insofern schon stärker gezwungen, auch sich dem anzupassen. Sie sind stärker in den Arbeitsmarkt gegangen, sie werden immer wieder motiviert, in Branchen zu gehen, die sehr männerdominiert sind. Also diese Anpassungsleistung, die ist Frauen und Mädchen besser gelungen, könnte man sagen. Und auf der einen Seite gibt es eben all diese Fortschritte gibt es auch das Begehren, dass Gleichberechtigung gibt in einer fortschrittlichen Gesellschaft. Und andererseits haben wir doch noch sehr, sehr starke Männlichkeitsbilder, unter denen Buben dann letztendlich auch leiden. Also es gibt, wenn wir uns zum Beispiel Serienfilme oder auch Spiele ansehen, in der ganzen Gaming-Branche kann man das ja auch beobachten, gibt es extrem viel sehr veraltete, traditionelle Männlichkeitsvorstellungen von Durchsetzungskraft, von einem ja durchaus noch hochgehaltenen Egoismus, der Buben jetzt anstehen würde oder den man eigentlich bei Buben selbst verständlicher hinnimmt. Und wenn es aber innerhalb von Institutionen oder innerhalb von bestimmten Peer Groups Probleme damit gibt, dann stehen Buben vor der seltsamen Situation, dass sie zwar immer wieder Bilder vermittelt bekommen, die ein Buben- und Männerbild darstellen, wo sie eigentlich anecken, und andererseits wird ihnen aber nahegelegt, sich irgendwie einzufügen. Aber worin denn sollen sie sich einfügen? Also das ist einfach eine widersprüchliche Erwartungshaltung, die eben in einer sehr auch widersprüchlichen Zeit auf sie zukommt.
Eine Institution, die ja alle Kinder durchlaufen in Österreich, ist die Schule. Und da ist es ja so, dass Buben gemeinhin als jene gelten, die mit diesem Schulsystem eher Probleme haben und da vielleicht auch früher aussteigen. Julie, woran liegt das?
Ja, also es gibt einige Zahlen, die darauf hindeuten, dass Buben im Bildungssystem momentan insgesamt schlechter zurechtkommen. Man kann sich jetzt anschauen, die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Matura. Da haben die Mädchen aufgeholt, also mehr als die Hälfte der Absolvierenden von Schulen mit Matura sind inzwischen Mädchen. Auf der einen Seite sieht man mehr Mädchen und junge Frauen in Bildungsinstitutionen, auch im Gegensatz zu früher an Schulen, aber auch Universitäten. Frauen machen inzwischen auch öfter einen Uni-Abschluss als Männer. Es gibt bei den Fächern selber gewisse Unterschiede, die haben sich gar nicht so sehr verändert. Also Buben schneiden eher in Fächern wie Mathematik und Naturwissenschaft besser ab, Mädchen eher in Fächern wie Lesen beispielsweise. Es wurden in den letzten Jahren Benachteiligungen an Schulen abgebaut, in der Art und Weise jetzt, wie Schule überhaupt funktioniert. Aber es wurden auch Mädchen gezielt gefördert. Buben sind jetzt nicht parallel immer automatisch schlechter geworden, aber es gibt schon Bereiche, wo sie eher hinterherhinken. Da muss man allerdings auch ganz genau hinschauen, wen man da meint, weil es gibt bestimmte Gruppen innerhalb der Buben, die nochmal schlechter abschneiden. Und das betrifft vor allem Buben mit Migrationshintergrund. Also jetzt jene Gruppe, wo der sozioökonomische Hintergrund der Eltern, der Bildungsstand der Eltern schlechter ist als bei den anderen. Und unter dem Buben mit Migrationshintergrund findet sich jetzt ein rund viermal so hoher Anteil von Schulabgängern. Also ja, Buben schneiden teils schlechter ab, nicht nur als Mädchen, sondern auch im Vergleich zu früher. Aber man muss halt genau hinschauen, welche Gruppe man sich da ansieht. Man sieht auch, dass die Diagnose ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, bei Buben viel öfter gestellt wird. Da ist auch die Frage, ob das bei Mädchen einfach anders verläuft und deswegen unbemerkt bleibt. Und auch Autismus wird bei Buben öfter diagnostiziert. Und auch hier wird aber vermutet, muss man dazu sagen, dass das Verhalten eher deutlich darauf hindeutet, dass es bei Mädchen der Fall ist.
Beate, du hast vorhin schon so banale Dinge wie zum Beispiel Serien angesprochen, die uns ja alle beeinflussen in unseren Rollenbildern und Verständnissen. Aber wie sieht es denn da mit dem direkten sozialen Umfeld aus? Freunde, Familie, was hat das für einen Einfluss?
Ja, das hat einen Rieseneinfluss. Und insofern, das zeigt auch, warum das Thema so schwierig ist oder warum alles so lange dauert, das aufzubrechen, weil sich ja bekanntlich Kinder sehr nach dem orientieren, wie es die Eltern machen. Und man weiß zum Beispiel, dass in einem Haushalt, wo es eine sehr faire Arbeitsverteilung gibt, also zwischen der Sorgearbeit, der Familienarbeit, die unbezahlt ist, und der Lohnarbeit auf der anderen Seite, also wenn sich das die Elternteile sehr fair aufteilen, dann gibt es zum Beispiel in so einer Familie weniger Gewalterfahrung, und wir wissen wiederum von Gewalt, dass sie sich oft vererbt, also dass Männer Gewalt dann ausüben, wenn sie sie schon als Buben innerhalb des eigenen Haushalts, der eigenen Familie erlebt werden. Also das zeigt ganz gut, wie sehr da die Generationen immer wieder noch ineinander greifen. Also die Familie ist wahnsinnig wichtig, und auch die jeweiligen Gruppen, mit denen man aufwächst, sind sehr, sehr wichtig, um ein gewisses Regulativ für veraltete und letztlich für sie auch schädliche Männlichkeitsbilder aufzuheben oder mehr Möglichkeiten zu haben, sich in vielfältigere Richtungen sich zu entwickeln. Also eben, das wird viel zu wenig gesehen, also was für Chancen darin liegen. Das ist eben in der Unterscheidung von Mädchen und Burschen zeigt sich auch, aha, Mädchen sollten sich ändern und neue Kompetenzen lernen, weil es für sie eben zukünftig Chancen birgt. Bei Buben wird immer noch so dieser Mythos verbreitet, als ob sie dadurch was verlieren würden. Aber es ist ja das Gegenteil der Fall. Sie haben viel mehr Möglichkeit, ihre Persönlichkeit auszudrücken, wenn das nicht in engen und strengen Geschlechtervorstellungen stattfindet.
Gerade heute suchen sich ja junge Menschen ihre Vorbilder, vor allem auch im Netz, auf Social Media. Wird denn da auch diese Männlichkeitsdebatte abgehandelt und wie sehr beeinflusst das junge Burschen?
Ja, ich würde sogar sagen, das ist ein Riesenproblem. Also die Stereotype werden sowohl für Mädchen als auch für Burschen massiv verstärkt in vielen sozialen Medien. Und gerade für Burschen gibt es da eben die große Gefahr, dass wenn sie sich nicht zurechtfinden in ihrem Alter mit diesem Bubenbild oder Männlichkeitsbild, dass sie dann eben im Netz zurzeit auf wahnsinnig viele Influencer treffen, die tatsächlich Frauenhass vor sich hertragen und die eine vermeintlich einfache Lösung anbieten und wieder eben zurück zur alten Männlichkeit wollen, die den Buben predigen, seid stolz darauf, Buben und Männer zu sein, weil das ist eine natürliche Überlegenheit. Also da wird wirklich Frauenfeindlichkeit und Frauenhass zelebriert. Und ja, das sind irgendwie Lösungen, die Buben dort angeboten werden. Und verschlimmernd kommt dazu eben, dass das so hermetisch abgeriegelte Sphären sind, wo es auch kein Regulativ gibt. Also anders wie jetzt in der analogen Welt, wo vielleicht jemand dabei steht und sagt, hey, kriegt euch wieder ein. Das sind dann schon so fixfertig abgeschlossene Chatgruppen zum Beispiel, die sich da in destruktiven Männlichkeitsbildern total verstärken. Und das ist ein Riesenproblem, vor dem wir stehen.
Dass diese Bilder ankommen, das ist auch daran zu beobachten, dass politische Parteien, rechte Parteien mit eher solchen Geschlechtervorstellungen, mit konservativen Vorstellungen immer erfolgreicher werden weltweit. Julie, wie hängt denn das mit dieser Krise der Buben zusammen?
Also wenn man mit Politikwissenschaftlerinnen und Psychologen spricht, dann sagen die schon, Männer spüren zunehmend den Druck, diesem traditionellen Männerbild nicht mehr gerecht zu werden. Und das ist auch ein Grund, warum Parteien, die ein konservatives bis hin sehr rechtes Bild haben von Männlichkeit, Erfolge haben. In den USA sieht man das gerade sehr deutlich, aber eben auch in Europa. Und diese Entwicklung, das Gefühl, abgehängt zu werden, sieht die Fachwelt als Grund für das Erstarken von dieser sogenannten Manosphere, also diesem losen antifeministischen Netzwerk im Internet, aber eben auch von Wahlerfolgen von konservativen und rechten Parteien, die wiederum eben teils mit dieser Manosphere verbunden sind. Aber diese rechten Parteien werden ja nicht nur von Männern gewählt, sondern auch von Frauen. Also das hat man in den USA jetzt sehr deutlich gesehen, wo Donald Trump sehr viel von Frauen gewählt worden ist. Aber es ist auch in Österreich nicht mehr so eindeutig der Fall, dass Frauen eher links wählen und Männer eher rechts.
Wenn sich jetzt nicht nur Männer von diesen konservativen Vorstellungen angesprochen fühlen, sondern wie du zum Beispiel auch sagst, auch Frauen, Parteien, die dementsprechend wählen. Oder ich denke zum Beispiel an Social Media, ich weiß nicht, wie oft ich Videos reingespielt bekomme, wo eine Frau propagiert, dass es ihre Lebensaufgabe ist, für ihren Mann zu sorgen. Erleben wir da jetzt wirklich so eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen?
Also ich glaube, wir erleben gerade beides gleichzeitig. Es gibt einerseits diese Retraditionalisierung, aber eben auch genauso gibt es gerade sehr viel mehr Raum und Akzeptanz und auch Sichtbarkeit von Männlichkeitsbildern und auch Familienbildern, die nicht dem klassischen Männlichkeitsbild entsprechen. Also man sieht das jetzt an Schulen ebenso wie eben auch auf Social Media, dass es hier sehr viele unterschiedliche Bilder geben kann, statt jetzt nur diesem einen klassisch-konservativen Stereotyp. Und dann aber gibt es schon diese Retraditionalisierung und das eben nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Auch das sieht man eben auch auf Social Media, eben die angesprochene betonte Hausfräulichkeit und auch dieses betont Männliche. Diese Retraditionalisierung ist etwas, was immer dann passiert, wenn es Krisen gibt. Das hat man unter Corona gesehen, das sieht man auch jetzt in Zeiten von multiplen Krisen, in Zeiten von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Und offensichtlich, das sagt zumindest die Forschung, tendieren dann die Menschen eher zu dem, was sie schon kennen, wo nichts Neues auf sie zukommt, was in irgendeiner Form als weitere Bedrohung angesehen werden könnte.
Wir haben vorhin schon gehört, dass Mädchen oder junge Frauen tendenziell auch höhere Bildungsabschlüsse erreichen. Wenn wir uns aber die Jobs bzw. die Bezahlung von Jobs anschauen, dann ist die immer noch bei Männern durchschnittlich höher. Beate, wie passt das zusammen? Und spricht das jetzt nicht eher auch dafür, dass am Ende es die Männer eh wieder einfacher haben?
Ja, also Julie hat das eh schon angesprochen, dass zum Beispiel bei den Bildungsabschlüssen von jenen, die eine Hochschule machen, sind es 51% der Männer, die im MINT-Bereich abschließen und nur 9% der Frauen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das ist halt besser bezahlt, Schulterzucken, der MINT-Bereich, das ist halt so. Aber natürlich gibt es eine Bewertung von Arbeit, die sich auch entlang von Geschlechterstereotypen orientiert und gewisse Branchen, die mehr mit Frauen frequentiert werden, ist auch schon nachgewiesen, dass die dann mit der Zeit an Einkommen verlieren. Ja, also es gibt nicht die Bewertung von Arbeit, die man einfach als besser bezahlt oder als wertvoller bezeichnen kann, sondern das ist einfach auch ein gesellschaftliches Urteil, das man gemeinsam fällt. Und insofern ist es natürlich noch immer so, dass wir haben schon gehört, zum Beispiel in der Lesekompetenz oder in Themen wie sozialer Kompetenz, dass da eben Mädchen sehr früh schon besser sind oder ihnen auch irgendwie mehr Kompetenz zugetragen wird. Das sind leider auch Bereiche, die schlecht bezahlt sind. Also wir wissen das aus der Pflege, der ganze Pädagogikbereich und so weiter. Also insofern wäre es ganz, ganz wichtig, nicht immer nur Frauen und Mädchen zu sagen, geht es in technische Bereiche, sondern auch Männern zu sagen, geht es in Pflegebereiche, geht es in Sozialberufe, womöglich auch mit dem Effekt, dass die dann letztendlich besser bezahlt werden. Und ja, letztendlich muss man schon sagen, dass das, wie die Julie auch schon gesagt hat, nicht für alle Männer gleich gilt. Es gibt junge Männer, für die ist es ein Riesenproblem, wenn sie sich in der Schule nicht anstrengen. Es gibt aber auch viele Männer, die, wo es völlig wurscht ist, wenn sie sich nicht anstrengen und die dann sehr wohl einfach ihren Weg machen. Ja. Und eben die Schere bei den Gehältern, die ist in den letzten 20 Jahren sehr, sehr langsam nur kleiner geworden. Wir haben eine Differenz von 18% bei den Bruttostundenlöhnen. Gender Pension Gap, die Lücke bei den Pensionen ist bei fast 40%. Also das sind Zahlen, obwohl man sagt, Buben geraten ins Hintertreffen, die sich seit Jahrzehnten kaum bewegen. Also da sieht man schon noch, wie stark wir noch in patriarchalen Strukturen drinnen stecken und dass gerade bei der Teilzeitarbeit, bei der Teilung der Familienarbeit, also wenn man dann Ende 30 ist, spätestens geht dann die Schere sehr wohl wieder auf und man landet in sehr traditionellen Vorstellungen, nicht unbedingt mehr, was das Verhalten betrifft, was bei Kindern Thema ist, aber sehr wohl, was die Lebensplanung und die Organisation des Lebens und des Alltags anbelangt, da ist alles wie gehabt.
Was würdet ihr dann sagen, wenn wir jetzt all diese Faktoren zusammenfassen, gibt es diese Krise der Buben wirklich?
Also ich glaube, eine veritable Krise der Buben lässt sich so eindeutig jetzt nicht ablesen von den Zahlen, aber ich glaube, man sieht, es gibt Bereiche, in denen es kriselt, es gibt Gruppen von Buben, wo es Probleme gibt. Was die Zahlen belegen, ist, dass es auch durchaus einige Risiken mit sich bringt, ein Mann zu sein. Also Männer sterben früher, sie landen eher im Gefängnis, sie begehen öfter Suizid. Und klar ist auch, Feminismus, Krisen und starke Einflüsse aus digitalen Medien haben auch die Ansprüche an Burschen verkompliziert. Also die Erwartungen können da auch oft widersprüchlich sein.
Beate, was würdest du dann sagen, was kann man am besten tun, um Buben oder Männer aus diesen Zwickmühlen rauszuholen?
Also ich glaube, es muss endlich das Bewusstsein viel stärker um sich greifen, dass Gleichberechtigung für alle lohnend ist. Dass sie nicht nur Mädchen in bessere Jobs und junge Frauen in bessere Jobs bringt und zu mehr Geld, sondern dass es auch die Möglichkeiten von Buben und Männern vervielfältigt. Und das finde ich, das ist noch viel zu wenig durchgedrungen, dass das eine extreme Chance ist für Buben und junge Männer, dass sie sich nicht mehr festlegen müssen. Wer will schon gern der Familienerhalter sein jetzt, um diesen alten Begriff zu bemühen? Das ist ja auch ein irrsinniger Druck. Und wer sagt, dass sie weg sein wollen von ihren Kindern oder auch von ihren zu pflegenden Verwandten? Es muss uns einfach gelingen, den Gewinn von Gleichberechtigung, also die Vervielfältigung von Identitäten und Geschlechterrollen. Es muss uns gelingen, dass wir die auch für Männer und Buben endlich schmackhaft machen oder dass sie auch den eigenen Gewinn davon verstehen. Und dass es letztlich allen schadet, wenn wir in limitierenden Rollen festlegen. Und dass es natürlich gut und wichtig ist, dass wir das jetzt für die Buben endlich sehen, aber dass wir das auch in unseren Alltag reinholen müssen.
Ich nehme mir auf jeden Fall mit, dass es verschiedene Herausforderungen gibt, die Buben oder junge Männer derzeit auch belasten können. Aber dass wir auf jeden Fall das Neuverhandeln von Geschlechterrollen als Chance für alle sehen sollten. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch dazu, Beate Hausbichler und Anna-Julia Fink.
Dankeschön.
Sehr gern, danke.
Wer sich noch weiter dafür interessiert, im Jänner gibt es dann auch noch eine ausführliche Geschichte auf der Standard.at und natürlich auch im gedruckten Standard. Hier geht es jetzt gleich noch mit der Meldungsübersicht weiter. Da sprechen wir unter anderem über das Urteil im Vergewaltigungsprozess um Gisèle Pélicaud in Frankreich. Wenn Ihnen die Folge bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Frankreich wurde heute Donnerstag das Urteil im Vergewaltigungsprozess um Gisèle Pélicaud gesprochen. Hauptangeklagter ist Dominique Pélicaud, der Ex-Mann des Opfers. Er wurde wegen schwerer Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Angeklagt waren 50 weitere Personen. Fast alle wurden ebenfalls wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt. Pélicaud hatte seine damalige Frau über fast 10 Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, sie selbst missbraucht und Dutzenden Fremden über eine Online-Plattform zur Vergewaltigung angeboten. Das belegen zahlreiche Videos. Der Mann hatte auch gestanden. Gisèle Pélicaud selbst gilt in Frankreich mittlerweile als Ikone im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Zweitens, Donald Trump ist zwar noch gar nicht im Amt als US-Präsident, aber er mischt sich schon jetzt in Regierungsangelegenheiten ein. Und zwar in das Budget, das die Regierungsgeschäfte in den USA bis März 2025 übergangsmäßig finanzieren soll. Republikaner und Demokraten hatten erst am Dienstag einen Vorschlag für ein entsprechendes Gesetz ausgehandelt. Doch dann kam Tech-Milliardär Elon Musk, der Trump ja in Finanzfragen beraten soll, und meinte, jeder, der für dieses Gesetz stimmt, der sollte abgewählt werden. Trump hat daraufhin die Republikaner aufgefordert, dagegen zu stimmen. Damit ein Stillstand der Regierungsgeschäfte verhindert wird, muss Präsident Joe Biden spätestens bis morgen Freitag das Gesetz unterzeichnen. Einen solchen Shutdown gab es auch schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Damals legte ein Streit um die Grenzmauer zu Mexiko einen Teil der Regierung 5 Wochen lang lahm. Und drittens, 2 chinesische Astronauten haben einen neuen Rekord für den längsten Außeneinsatz im Weltraum aufgestellt. Laut chinesischer Raumfahrtbehörde waren die beiden 9 Stunden lang außerhalb der Raumstation Tiangong. Dabei hätten sie ein Schutzsystem gegen Weltraumschrott installiert und verschiedene Geräte gewartet. Der bisherige Rekord für einen Außeneinsatz im Weltraum lag laut der US-Behörde NASA bei 8 Stunden und 56 Minuten. Da haben es die chinesischen Astronauten also ganz knapp geschafft. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Wer jetzt gleich noch einen weiteren Podcast anhören möchte, dem empfehle ich die neue Folge Besser Leben. Darin geht es darum, wie man Weihnachten mit der Familie ohne Drama verbringen kann. Und wer vielleicht für die Weihnachtsfeiertage noch ein paar Serientipps braucht, der hört am besten bei Serienreif hinein, denn da gibt es in der neuen Folge die Serienhighlights des Jahres. Alle Standard-Podcasts hören Sie gratis überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns aber finanziell gerne unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem klassischen Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und falls Sie uns persönlich noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.